Die BMW International Open vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried.
Egal welches Turnier du spielst, du willst das Turnier gewinnen, deswegen komme ich dahin.
Live auf meinsportradio.de. Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt auf meinsportradio.de.
Gleich geht es wieder los mit der nächsten Folge Block und Spike. Doch bevor diese Sendung losgeht, möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen, die für das Hören dieser Sendung nicht unerheblich sein werden. Wir haben mit Maren Brinker gesprochen und das hat alles super funktioniert. Inhaltlich ist das eine gute Sendung geworden. Nur leider hatten wir zwischendurch für ein paar Minuten Probleme bei der Skype-Verbindung, die wir erst im Nachhinein festgestellt haben, beziehungsweise wo wir erst im Nachhinein festgestellt haben, dass sie sich doch in extremerer Art und Weise als gedacht auf die Tonqualität auswirken. Die Tonspur ist ziemlich kaputt und relativ unhörbar, wie ich finde. Ich wollte euch aber das Ganze inhaltlich nicht vorenthalten, weil es Teil einer interessanten Diskussion über den Volleyball-Nachwuchs und die Attraktivität der Nationalmannschaft für Spieler war. Deshalb möchte ich euch diesen Teil als Hidden Track an diese Sendung anhängen. Ihr könnt diesen Teil also nach dem Abbinder versuchen zu hören. Wer das nicht möchte, kann die Sendung in Ruhe bis zum Abbinder hören, in gewohnt guter Tonqualität. Und wer möchte und wer hart im Nehmen ist, kann den kaputten Teil als Hidden Track nachhören. Das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist, die Sendung wurde bereits vergangene Woche aufgezeichnet. Sprich, im Intro, das Thema ist schon wieder ein bisschen veraltet. Wir haben gesprochen über die Revolution von World League und Grand Prix. Das ist jetzt mehr oder weniger offiziell, nachdem es letzte Woche noch ein Gerücht war und wir eine der ersten Medien waren, die das behandelt haben, leider nur offline. Und dementsprechend könnt ihr das nicht als Gerücht, sondern als mehr oder weniger bestätigte Tatsache sehen. Die dritte und letzte und vielleicht schönste Neuigkeit für Block und Spike ist, dass wir uns ein Konzept für den Sommer überlegt haben und an dem wir hört ihr schon, dass Daniel Schmidt ab der kommenden Woche wieder mit an Bord sein wird. Er ist wieder aus dem Ausland zurück und er hat seine Dinge hier geregelt und wird ab sofort wieder Teil von Block und Spike sein. Wir planen Minimum einmal im Monat zu erscheinen, uns mit den aktuellen Themen des Volleyballs zu befassen, mindestens eine halbe Stunde lang, vielleicht auch länger. Wir planen nochmal mit interessanten Talkgästen. Aktuell sieht es ganz gut aus, dass wir den Sport- und Volleyballfotografen Nils Wüchner mal dazu bekommen, auch ein Volleyball-Fan im Süden Deutschlands angesiedelt. Er kann uns vielleicht ein bisschen was über seine Saison erzählen, wie der Volleyball aus seiner Sicht abläuft, wie eine Volleyballveranstaltung aus der Sicht eines Sportfotografen abläuft. Sicherlich auch nicht uninteressant, nachdem wir Spieler und Daniel und mich als Journalisten haben. Sicherlich auch noch eine neue Farbe, die diese Sendung bekommt. Und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Spieler oder ehemaligen Aktiven hier ans Mikrofon. So viel zur Vorrede, nun viel Spaß mit dem Talk mit Maren Brinker in der neuesten Ausgabe von Block und Spike hier bei meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Block und Spike ist wieder da nach der Volleyball World League, die wir übertragen haben aus Frankfurt. Und mit den Herren haben wir uns jetzt wirklich zu Genüge beschäftigt in den letzten Folgen, in den letzten Wochen. Und deshalb wollen wir das ein bisschen drehen und wollen schauen, dass wir auch die Damen etwas genauer betrachten und ausführlich betrachten hier bei Block und Spike. Und das kann ich alleine einigermaßen tun, aber viel besser funktioniert das zu zweit, deshalb habe ich mir kompetente Hilfe hier ans Mikro geholt. Mir zugeschaltet ist Maren Brinker, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Hallo Maren, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel.
Ja, wir haben uns ein ordentliches Programm vorgenommen für die nächsten Minuten und Stunden vielleicht, im Idealfall, je nachdem wie lange das dauert. Wollen aber erstmal schauen, was aktuell in der Volleyballwelt so abgeht, bevor wir explizit natürlich auf eure letzten Spiele und Turniere schauen wollen. Und da ist zum einen ein Gerücht, was momentan die Runde macht, oder eine Modusänderung, die Runde macht, die World League betreffend, die aus deutscher Sicht nicht uninteressant ist. Und zwar soll die Gruppe 1 oder generell die World League und der Grand Prix bei den Damen, also das Gegenstück der World League, soll reformiert werden. Es sollen 16 Mannschaften in Zukunft in der Gruppe 1 spielen und eben auch festgesetzte Mannschaften. Und laut Vermutungen, die kursieren, laut Gerüchten, die kursieren, sind da eben auch sowohl bei den Herren als auch bei den Damen jeweils das deutsche Team dabei. Bei den Herren haben wir es sogar ganz detailliert. Da sind wohl Brasilien, der Iran, China, Italien, Polen, Serbien, die USA, Frankreich, Japan, Deutschland, Russland und Argentinien gesetzt. Weitere vier, die dazukommen sollen, Australien, Südkorea, Kanada und Bulgarien. Bei den Damen gibt's das leider nicht so ausführlich als League sozusagen. Deutschland soll aber wohl auch dann in der Gruppe 1 vertreten sein. Wann genau das eintritt und ob genau das eintrifft, das werden wir erfahren. Aber es ist zumindest etwas, was wir gesagt haben wollen an dieser Stelle und vielleicht auch mit euch diskutieren wollen. Das ist die eine Neuigkeit, die wir haben. Und dann wollen wir jetzt wirklich ins sportliche Geschehen einsteigen. Und wir fangen vielleicht mal mit dem wichtigsten Wettbewerb an, der bei euch auf dem Programm stand. Ihr habt die WM-Quali gespielt und habt die erfolgreich bestritten, das Ziel erreicht, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war das erste große Ziel in diesem Sommer für den Verband und für uns natürlich sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf das lange Ziel Olympia. Wir haben Gott sei Dank das direkte Ticket gezogen. Die Männer müssen jetzt nochmal im Juli ran, um über den zweiten Platz noch irgendwie ein Ticket zu ergattern.
Ja, du sprichst es schon an, die Herren, die lassen wir da mal jetzt tatsächlich ein bisschen außen vor. Ihr habt das sehr souverän gelöst, kann man sagen. Fünf Spiele, fünf Siege, angefangen hat's mit Slowenien, 3-0, ein souveräner Start ins Turnier, so wie ihr es euch erhofft habt, mit einer teilweise auch neu formierten Mannschaft.
Wir waren im Nachhinein überrascht, weil wir dachten eigentlich, dass Frankreich so nach uns der schwerste Gegner sein wird. Die haben sich aber sehr, sehr schwer getan, sodass wir echt glücklich waren über den klaren 3-0-Sieg gegen Slowenien, die dann letztendlich als Zweiter aus dem Turnier rausgegangen sind. Und man hätten wir im Vorfeld schon gewusst, dass das entscheidende Spiel wird, mit ein bisschen Nervosität, noch ein bisschen vielleicht Leute auf dem Spielfeld, die das erste Mal machen in so einer Drucksituation, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber ja, umso glücklicher waren wir natürlich, dass wir das so souverän gemeistert haben.
War das ein Vorteil auch für euch dann, dass der Kern der Mannschaft ja dann doch aus Schwerin dann auch aus der Meistermannschaft kam vom vergangenen Jahr, dass ihr euch schon kanntet auch im Zusammenspiel mit dem Trainer, um den Einstieg ins Turnier so ein bisschen geschmeidiger zu gestalten?
Das würde ich definitiv bejahen, weil die Vorbereitungszeit war sehr, sehr knapp bemessen. Wir sind ja relativ spät aus der Saison gekommen, hatten dann noch wenigstens eine Woche frei bekommen, um uns so ein bisschen erholen zu können. Dass wir im Endeffekt, sagen wir mal, zwei Wochen Zeit hatten, um uns auf so ein großes Event vorzubereiten. Und das ist, wenn man so komplett neu zusammengewürfelt gewesen wäre, denke ich, schwierig gewesen. So waren schon Automatismen da, die sich in der Saison entwickelt haben, auf die wir zurückgreifen konnten.
Spiel 2 war dann gegen Estland. Auch wieder ein 3-0. War Estland vielleicht so der Gegner, auf den man auf die leichte Schulter natürlich nicht nehmen konnte, aber derjenige, wo der Pflicht am Volk, Erfolg am dringendsten war oder wo die sportliche, die Differenz der sportlichen Qualität am größten war?
Ja, das auf jeden Fall. Natürlich immer ein bisschen schwierig dann in solchen Momenten, weil man eigentlich sich über das Ergebnis sicher ist, aber hat sich dann auch herausgestellt, dadurch, dass sie ein bisschen unkonventioneller Volleyball spielen, kann man Sachen auch ein bisschen schlechter vorhersehen. Und dann war das recht unangenehm noch am Anfang. Aber ja, Gott sei Dank haben wir das genauso souverän gelöst und 13-0 nach Hause gefahren.
Vielleicht Zwischenfrage für die Nicht-Volleyballer. Was macht das wiederum schwieriger oder herausfordernder, gegen so Mannschaften zu spielen, die unkonventioneller spielen? Und was bedeutet das in dem konkreten Fall, dass sie unkonventionell gespielt haben?
Ja, man muss halt auf alles gefasst sein. Also da ist eine Zuspielerin, die viele, viele zweite Bälle macht, die viele verrückte Sachen macht, weil sie auf normale Art und Weise, also mit den normalen Spielzügen, die man vorbereitet hat, vielleicht auch nicht zum Ziel kommen. Das heißt, es sind verrückte Aktion oder meinetwegen auch nicht so viel Ballkontrolle da, dass der erste und der zweite Ball immer mal rüberkommen kann. Und auf solche Dinge muss man eben gefasst sein und nicht immer das Schema A oder Schema B erwarten, sondern eben auch mal F und G. Und das, wenn man nicht konzentriert spielt, kann man eben, dann sieht man immer unglücklich aus und ärgert sich noch mehr darüber. Und dann entstehen halt irgendwelche Folgeaktionen, die dann, ja, einen nicht aus der Situation herauskommen lassen.
Aber das habt ihr dann doch ganz gut hingekriegt mit dem 3:0. Dann kam Portugal, der erste Satzverlust, den ihr habt hinnehmen müssen, aber 3:1 dann trotzdem ein Sieg und 3 Punkte. Gab es da eine Schwächephase oder war Portugal einfach nochmal ein Stück stärker als die vorherigen Gegner? Oder woran hat es da gelegen, dass ihr zumindest den einen Satz abgegeben habt?
Ja, wir haben in Portugal ja gespielt und da hat man schon gemerkt, dass gerade im dritten Satz, den wir abgegeben haben, das Publikum eine große Rolle spielte. Vorher waren sie relativ ruhig, weil wir Oberwasser hatten, aber sobald Portugal mitspielen konnte, waren halt sehr viele Emotionen da und Portugal hat in dem Moment dann auch sehr, sehr gut gekämpft. Ja, was dann dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen den Faden verloren haben, den wir aber ganz schnell dann sozusagen wiedergefunden haben und dann auf 3:1 das Spiel nach Hause gebracht haben.
Das folgende Spiel war fast schon das Vorentscheidende, oder was heißt fast? Das war definitiv das Vorentscheidende Spiel, das 3:0 gegen Finnland. Damit wart ihr eigentlich dann fast auch so gut wie unabhängig von den anderen Ergebnissen, weil eben das Spiel gegen Frankreich nicht das erwartete Endspiel war. Habt ihr euch irgendwie anders darauf vorbereitet oder habt ihr das komplett ausblenden können?
Ich muss sagen, dass wir das eigentlich relativ gut hingekriegt haben, nur von Spiel zu gucken, ohne auf die anderen Ergebnisse oder welche Konsequenzen ein Sieg oder eine Niederlage hatte. Finnland war so ein bisschen wie Estland vielleicht einzuschätzen, wobei sie ein, zwei Spielerinnen haben, die eben auch schon international, auch in Deutschland Erfahrung gesammelt haben, so ein bisschen konstanter waren. Aber ja, deshalb war es ein ähnliches Spiel eigentlich.
Genau, und dann gab es das Spiel gegen Frankreich. Hat man da gemerkt, dass bei den Französinnen vielleicht schon ein bisschen die Spannung raus war, ob dieses eher schwächeren Turniers von ihnen oder hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht oder war das dann doch irgendwie ein Spiel, wie sonst auch gegen Frankreich erwartbar gewesen wäre?
Ja, irgendwie hatten wir auch schon so gedacht, naja, ihr könnt jetzt eh nichts mehr gewinnen. Jetzt wird es vielleicht so ein Abschlachten, weil sie sich damit abgefunden haben, aber irgendwie waren sie total motiviert und hätten sie, glaube ich, die ganze Woche mit dieser Leistung gespielt, hätten sie deutlich besser abgeschnitten. Ich weiß nicht, woher sie die Motivation genommen haben, aber haben sie es echt nochmal schwer gemacht.
Nicht schwer genug offensichtlich, denn auch da habt ihr die 3 Punkte einfahren können, habt 3:1 gewonnen und letztendlich mit weißer Weste die WM-Qualifix gemacht. Das war das große Ziel eigentlich für euch in diesem Sommer, oder?
Ja, definitiv. Also das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und wir hatten endlich mal Glück in der Auslosung, dass wir eben keine großen Gegner wie meinetwegen Italien oder Russland in der Gruppe hatten, sondern eigentlich als Favorit reingegangen sind und das wollten wir auch nutzen.
Das hat erfolgreich funktioniert. Erfolgreich funktioniert hat dann auch das Einladungsturnier in Montreux, was ihr kurz drauf gespielt habt. Wie krass ist da die Belastung eigentlich? Also es waren nur wenige Tage eigentlich zwischen der Quali und dann letztendlich auch dem Start in dieses Turnier, was auch nochmal sehr anspruchsvoll ist, sowohl von der Qualität als auch vom Pensum. Kriegt man da nicht zwischendurch irgendwie auch mal die Krätze oder einen Durchhänger, was die Belastung angeht?
Also Sonntag, jetzt am Finaltag sozusagen, da war es dann, haben wir die Quittung, denke ich, dafür bekommen, dass wir so viele Spiele, also wir hatten 10 Spiele in den 12 Tagen. Aber ich muss sagen, dass einfach die Qualität der Mannschaften in Montreux nochmal um so viel höher war, dass es wirklich Spaß gemacht hat zu spielen und auch deshalb Spaß gemacht hat, weil wir eben so gut gespielt haben. Und ich glaube, irgendjemand hat rausgesucht, das erste Spiel war eben gegen Brasilien. Das letzte Mal, dass Deutschland in einem Turnier gegen Brasilien gewonnen hat, war wohl 2002. Von daher hat das nochmal euphorisiert und auch so ein bisschen nochmal Kräfte mobilisiert.
2002, da haben einige von den Spielerinnen sich wahrscheinlich noch gar nicht mit Volleyball wirklich beschäftigt. Nehmen wir mal zum Beispiel nur Marie Schölzel raus. Irina Kemse ist damals auch noch zumindest sehr, sehr jung und wahrscheinlich auch noch lang nicht an Volleyball zu denken. Die Spielerinnen waren dann dabei und haben auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Wie gut haben die sich eingefügt generell über die Zeit? Und dann, dass das direkt so klappt gegen Brasilien, ist ja eigentlich der Wahnsinn, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also alle neuen Spielerinnen haben sich super eingefügt, haben ihre Rolle angenommen, die ihnen zugeteilt worden ist. Und gerade dadurch, dass sie noch neu sind, sind sie eben auch hungrig, alle Erfahrungen mitzumachen. Und da muss man ein ganz großes Lob an die Neuen und auch vielleicht die noch nicht so Erfahrenen aussprechen, weil das, wie man ja gesehen hat, super funktioniert hat.
Wie läuft es dann so mit der Mannschaft? Man hat ja da leider nicht so ein, oder was heißt leider? Man hat nicht so eine Idee davon, wenn man das nicht auf dem Niveau betreibt, wenn man nie in so einem Kader oder in der Nationalmannschaft eben gespielt hat. Wenn da neue Gesichter dazu kommt, kennt man sich schon so gut, dass das überhaupt kein Problem ist aus der Liga als Konkurrenten? Oder gibt's da irgendwelche Rituale, die ihr habt und wie das mit der Aufnahme läuft, dass das möglichst schnell und möglichst gut funktioniert?
Wir haben natürlich versucht auch die Zeit außerhalb des Trainings irgendwie zu nutzen, sich privat kennenzulernen, weil das natürlich auch wichtig ist, gerade bei Frauen vielleicht so einen Wohlfühlfaktor positiv zu beeinflussen. Also haben versucht, ich habe alle Mädels zu mir in die Wohnung eingeladen am freien Tag und wir haben zusammen Essen bestellt und Fernsehen geguckt oder wir haben Karten gespielt. Also so versucht, Situationen herzustellen, in denen man auch die Person und nicht nur den Spieler kennenlernt, um ja einfach vielleicht dann auch auf dem Spielfeld Dinge besser einschätzen zu können.
Das hat wunderbar funktioniert und wird mit Sicherheit auch das nächste Mal funktionieren, wenn dann wieder junge Spielerinnen dazu kommt. Das ist ja auch ganz interessant zu sehen, werden wir sicherlich später noch drüber sprechen, wie die Nachwuchsspielerinnen vom VCO sich jetzt beispielsweise in der nächsten Saison, im nächsten Jahr eingliedern werden und wo sie sich eingliedern werden. Davor bleiben wir noch mal ein bisschen in Montreux und sehen dann in der Vorrunde den eben angesprochenen Sieg gegen Brasilien, die knappe Niederlage gegen Polen im letzten Spiel, die aber egal war, weil ihr fürs Halbfinale schon qualifiziert wart aufgrund des 3:1 Siegs gegen Thailand. Was hat euch jetzt rein sportlich betrachtet so stark gemacht? Was war vielleicht auch so ein Schwerpunkt, über den ihr gekommen seid in dem Turnier?
Es waren natürlich dadurch, dass Mannschaften aus allen drei Kontinenten waren und dadurch auch ein bisschen speziellere Spielweisen hatten, ganz interessant zu sehen, dass wir mit allen mithalten konnten. Also es war eben eine sehr emotionale Mannschaft aus Südamerika mit Brasilien, gut, die sowieso eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Das war sehr besonders, das Spiel, weil es eben abends um 10 Uhr stattgefunden hat und dann bis 0:30 Uhr ging, weil wir 5 Sätze gespielt haben, was wir vielleicht so ein bisschen für uns nutzen konnten. Und dann am anderen Tag eben eine asiatische Mannschaft, das kennen gerade die neuen Spielerinnen vielleicht noch gar nicht, die sehr kombinationsreich spielen mit vielen wuseligen Spielern, wenn man da nicht genau hinguckt, wo sie hinlaufen, dass man darauf verpasst, wo man blocken muss. Ich fand das sehr beeindruckend, dass die jungen Spieler das so schnell hinbekommen haben, ein hohes Niveau abzurufen und gegen alle diese verschiedenen Mannschaften gut zu spielen.
Also kann man sagen, dass es eigentlich gar kein Schwerpunkt gab, sondern man sich immer wieder dass ihr euch immer individuell wieder super auf den Gegner einstellen konntet und dem Gegner ein Stück weit auch euer Spiel aufzwingen konntet in der Vorrunde?
Ja, definitiv. Also ich denke, was uns ausgemacht hat, dass wir sehr druckvoll aufgeschlagen haben und uns damit das Leben ein bisschen leichter gemacht haben. Also wenn wir denen immer die Möglichkeit geben, aus perfekter Annahme zu spielen, dann sieht kaum eine Mannschaft einen Stich. Aber wir haben eben, denke ich, über Aufschlag und Blockabwehr ein sehr gutes Spiel aufziehen können und das die ganze Woche über ja konstant abrufen können.
Die ganze Woche konstant über, auch im Halbfinale dann. Das Halbfinale habt ihr ebenfalls recht souverän vor euch entscheiden können in Montreux dann. Und dann gab es eben das Finale gegen Brasilien. Im Halbfinale habt ihr Argentinien noch geschlagen. Da gab es lediglich im ersten Satz, der unglücklich mit 27-25 verloren gegangen ist, noch ein negatives Erlebnis. Aber da habt ihr da schon so gespielt, dass ihr gewusst habt, okay, der Satz ist verloren gegangen, aber 27-25, das kann in beide Richtungen ausgehen. Wir können das trotzdem gewinnen, und habt euch da gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht in dem Moment, weil ihr einfach auch im Flow wart vielleicht noch aus der Vorrunde?
Ja, ich hatte eigentlich, also weil wir eigentlich auch gut in das Spiel gestartet sind, war ein bisschen ärgerlich, dass wir den überhaupt noch abgegeben haben, weil wir eigentlich 8-3, glaube ich, im ersten Satz geführt haben. Aber da war eben schon ablesbar, dass wir das Spiel gestalten und nur, wenn wir nicht aufmerksam sind, das hergeben. Und das ist uns dann in den folgenden 3 Sätzen besser gelungen, da den Sack früher zuzumachen und nichts mehr zuzulassen.
Und dann gab es das Finale gegen Brasilien, und du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, da war dann so ein bisschen die Luft raus. Warum? Weil man als Amateur, so wie ich einer bin, was das Sportliche angeht, möchte man eigentlich meinen, dass man fürs Finale nochmal extra motiviert ist eigentlich.
Ja, es ist immer schön, ein Finale zu spielen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber muss sagen, dass ich körperlich da auch an meine Grenzen gestoßen bin und kaum noch Emotionen abrufen könnte, die einem ja helfen können, um so über Müdigkeit hinwegzutäuschen. Also, dass man einfach über den Kampf geht. Aber diese Akkus waren einfach schon so leer, dass ich persönlich das nicht mehr hinbekommen habe.
Trotz der Finalniederlage kann man Montreux mit einem Top-Gefühl eigentlich verlassen, oder? Der zweite Platz mehr, als ihr euch erhofft habt?
Definitiv. Also als ich die Einladung bekommen habe und die Gruppenauslosung gesehen habe, dachte ich schon, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, überhaupt ins Halbfinale zu kommen, während die andere Gruppe nicht ganz so stark besetzt war. Da war eben Schweiz als vermeintlich nicht so starker Gegner. Argentinien war überraschend für mich, dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Von daher hätte ich gar nicht erwartet, dass wir überhaupt um die ersten 4 Plätze spielen. Und von daher bin ich super zufrieden mit einem zweiten Platz.
Und der gibt dann auch Rückenwind für den Grand Prix. Jetzt hattet ihr frei oder habt freie Tage aktuell. Weiter geht's dann erst im Juli mit den Spielen in der Vorrunde. 3 Vorrundenspieltage habt ihr. Der erste in Bulgarien, der zweite in Kasachstan, der dritte in Kanada. Ihr spielt in der Gruppe 2 im Grand Prix. Was ist euer Ziel? Ein Aufstieg oder was wollt ihr anpeilen?
Ja, du hast ja schon angedeutet, dass es eventuell möglich wäre, dass man in der ersten sowieso in der ersten Gruppe spielt, aber ich denke, dass es auch so fürs Selbstbewusstsein stark wäre, wenn man das aus eigener Hand schafft, und das sollte das Ziel sein für diesen Grand Prix.
Die Gegner in der ersten Vorrundengruppe: Bulgarien, Kasachstan, Korea, dann in der zweiten Runde wieder Kasachstan, Kroatien und Kolumbien, in der dritten Runde dann Kanada, Peru und Tschechien. Und dann geht's unter Umständen zum Final Four wieder nach Tschechien, nach Ostrava. Wie schätzt du generell jetzt die Gegner ein? Wen schätzt du vielleicht als den stärksten Gegner ein?
Also wenn Korea mit Kim spielt, dann wird sie auf jeden Fall ein sehr starker Gegner sein. Die ist eine herausragende Sportlerin, die in der Türkei gerade unter Vertrag steht und da sehr viel Geld macht, weil sie einfach unglaublich ist in allen Elementen. Von daher wird das, denke ich, ein schwerer Gegner sein, weil das eben auch diese asiatische Spielart ist. Ich weiß nicht, wer im Moment in Kroatien noch dabei ist. Da sind eben gute Spielerinnen, die auch in China und Italien ihr Geld verdienen. Aber ich weiß nicht, ob sie den Grand Prix spielen.
Das werden wir spätestens dann sehen. Die Kader ja logischerweise noch nicht offiziell. Das ist ja dann auch eine Sache, die dann etwas kurzfristiger auch oft bekannt gegeben wird. Dann wird noch geschaut, das kennt man ja auch, wer möchte überhaupt, das ist ja auch nochmal ein Thema, auf das wir vielleicht zu sprechen kommen. Zumindest bei manchen Nationen ist das ein Thema. Wer ist vielleicht dann auch eher mit Studium oder Ähnlichem beschäftigt? Das ist dann hier in Deutschland zum Beispiel ein Thema. Da kann man sich, ist das auch ein Stück weit eine Wundertüte?
Ja, auf jeden Fall. Es sind auch Mannschaften wie Kasachstan, gegen die man vielleicht noch nicht so oft gespielt hat. Selbst wenn man die Namen hat vor sich, kann man damit nicht viel anfangen. So, von daher stimme ich auf jeden Fall zu, dass man dann erstmal an dem Wochenende vielleicht gucken kann, wenn man nicht gerade das erste Spiel gegen diese Mannschaft hat, dass man wenigstens das schon mal in der Halle angucken kann oder das Video dann wenigstens hat.
Dann ist es ja fast müßig für uns da über diese Spiele zu sprechen. Dann sprechen wir lieber über was, wo wir was in der Hand haben und worüber wir wirklich ein bisschen, wie man so schön auf Norddeutsch sagen kann, schnacken können. Nämlich zu den eben Debütantinnen und zu ein bisschen auch ein Stück weit neu formierten Nationalmannschaft bei euch. Jetzt haben wir mit Irina Kemsis zum Beispiel eine Zuspielerin, die ich jetzt mal als erstes rauspicken würde, die frisch dabei ist bei der Nationalmannschaft und die in Montreux eine tolle Spiele gespielt hat und das, obwohl sie eben erst so frisch dabei ist, hat sich super eingefügt. Vielleicht ein paar Worte zu ihr, zu ihrer Entwicklung und wie sie sich eingefügt hat.
Ja, ich fand schon auffällig ihre Spielart, wie sie das in Wiesbaden gemacht hat. Wir haben in der Vorrunde zweimal gegen Wiesbaden verloren und da hatte sie sicherlich auch einen Anteil dran. Das bleibt dann natürlich im Gedächtnis und diesen Eindruck hat sie eben auch bestätigt in den Trainingseinheiten, aber auch in den Spielen. Das ist eine sehr junge Spielerin, die alles aufsaugt, was man ihr gerade sagt. Also sie ist immer, steht immer mit großen Augen vor einem und will alles wissen und mitnehmen. Hat eigene Ideen, was eben ihre Spielweise ausmacht, was ich so interessant fand. Ich glaube, da, wenn sie dranbleibt, kann sie auf jeden Fall noch eine sehr interessante Karriere verfolgen.
Sie ist ja auch eine Spielerin, die variabel ist in dem Sinne, als dass sie als Linkshänderin auch gerne den zweiten Ball dann auch sucht, wenn der Ball dicht angenommen wird. Ist das auch ein Vorteil für eine Mannschaft, eine linkshändige Zuspielerin zu haben, die dann diese Variation vielleicht noch ein bisschen stärker einbringen kann?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja mit Denise Hanke in Schwerin auch so eine. Es ist auf jeden Fall hilfreich, dass wenn als Annahmespieler jemand da einen aus der Patsche helfen kann, wenn man nicht ganz so präzise angenommen hat.
Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wir bleiben mal in Wiesbaden, denn da haben wir zwei weitere Damen, die neu dabei waren. Eine mit dem wohlklingenden Namen Dora Groser. Den Namen Groser, den kennen wir ja vor allem aus dem Herrenvolleyball. Aber auch bei den Damen hat sie einen Sprung gemacht, ist ja vor der Saison aus Aachen gekommen zu den Wiesbadenerinnen, hat da meist Ersatz gespielt für die andere, die debütiert hat in der Nationalmannschaft für Tanja Großer. Aber dann auch gerade gegen euch zum Beispiel, kann ich mich erinnern an das Heimspiel der Wiesbadenerinnen, tolle Spiele, gerade gegen stärkere Gegnerinnen gemacht. Ist Dora Groser vielleicht sogar eine, die eher gegen stärkere oder gegen überlegene Gegnerinnen bessere Stärken ausspielen kann?
Na, Dora ist auf jeden Fall eine sehr physische Spielerin, die eine große Abschlaghöhe hat und auch eine Abschlaghärte hat. Das heißt, wenn sie gegen vielleicht Teams spielt, die ebenfalls groß sind wie wir, kann sie eben sogar über den Block gehen, kann den Block nutzen. Wenn sie vielleicht gegen kleinere Mannschaften spielt, die dann abwehrstärker sind, ist es vielleicht für sie ein bisschen schwieriger, macht vielleicht ein bisschen mehr Fehler, weil sie den Block gar nicht trifft, weil sie so hoch ist. Außerdem ist sie noch eine junge Spielerin, das heißt natürlich, wenn sie keinen Druck hat, ist es für sie einfacher, als wenn sie unter dem Druck des Erfolges spielen muss. Das ist, denke ich, jedem verständlich.
Ja, absolut. Das begreife selbst ich als Amateur. Zu Dora Groser noch, hast du das Gefühl, wo sie jetzt auch intensiver bei der Nationalmannschaft kennengelernt hat, dass dieser Name, der natürlich ein großer ist in Volleyball Deutschland, dass der ein Stück weit Belastung ist oder ob der ihr eher hilft?
Also sie hat eigentlich nie davon gesprochen, dass sie sich jetzt damit unter Druck gesetzt fühlt. Ich weiß, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder hat und sich auch mit ihm austauscht, ihn, glaube ich, für das bewundert, was er erreicht hat und dem nacheifert. Von daher glaube ich eher, dass Georg so ein ja, als Beispiel vorangeht und sie dem nacheifern möchte. Also eher ein Anreiz ist als Druck.
Das ist schön und so soll das ja auch sein und das ist dann sicherlich auch ein Vorteil, den sie hat und ein Vorteil, den sie gut auch einbringen kann beim VCW und auch einbringen kann in der Nationalmannschaft und sicherlich auch jemand, von dem man noch oder von der man noch erwarten kann und die auch eine tolle Entwicklung gemacht hat im vergangenen Jahr. Eine, die sogar ins All-Star-Team gewählt wurde, die auch frisch dabei ist und auch sehr, sehr jung ist, in Montreux, das war Marie Schölzel, auch ebenfalls aus Schwerin, da kennst du sie ja aus der Saison auch noch gut. Zu ihr vielleicht, da du sie auch schon besser kennst jetzt, eben durch die gemeinsame Saison in Schwerin. Was zeichnet sie so aus, was macht sie in den jungen Jahren schon so stark als Mittelblockerin?
Also was man ihr erstmal unabhängig jetzt davon hoch anrechnen muss, dass sie diese Doppelbelastung von Abitur und Nationalmannschaft beziehungsweise Meisterschaft angenommen hat und ausgefüllt hat, muss man erstmal den Hut vorziehen. Ich denke, da haben andere dann ja sich für eins entscheiden wollen und dass sie beides so großartig erfüllt hat, muss man ihr hoch anrechnen. Sie, obwohl sie so jung ist, hat sie gerade in Montreux gezeigt, dass sie unheimlich stark im Block ist, wo man ja eigentlich sagt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung braucht, um das Spiel zu lesen, aber da fügt sie sich sehr schnell ein und versteht das Spiel. Und das muss man ihr, denke ich, auf jeden Fall zu ihren Stärken zählen.
Ich hatte das Gefühl auch, die Spiele, wo ich sie gesehen habe, dass sie eine sehr dynamische Mittelblockerin ist, dass sie sehr fix auf den Beinen ist, verhältnismäßig zu eben anderen Mittelblockerinnen. Ist das auch ein Vorteil, den du bei ihr siehst?
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist für ihre Größe sehr, sehr koordiniert und das hilft ihr auch in schnellen Bewegungen, in Außenbewegungen, im Block, aber auch eben im Angriff.
Wir machen einen kurzen Break mit diesen Worten zu einigen Nachwuchsspielerinnen, die jetzt schon im Kader der Nationalmannschaft sind und sprechen gleich weiter über Nachwuchsspielerinnen, die unter Umständen in ein, zwei Jahren interessant werden, nämlich diejenigen, die beim VCO Berlin ihre Saison gespielt haben, die mit der Jugendnationalmannschaft noch Turniere gespielt haben. Da reden wir gleich ein bisschen drüber, reden über die abgelaufene Saison und kommen dann zum Thema Volleyballpolitik. Bis gleich.
Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir wollen jetzt ein wenig über den Nachwuchs sprechen, der auch das Nationaltrikot anhat, allerdings nicht das große von dem A-Nationalteam, sondern das kleine in Anführungsstrichen von der U20-Nationalmannschaft. Und da haben wir uns einige Personalien rausgepickt, über die wir ausführlicher sprechen können. Und wir fangen am besten mal auf deiner Position, nämlich auf der Position des Außenangreifers bzw. der Außenangreiferin an. Und sprechen als erstes mal ein paar Worte über Vanessa Akbortabi, die eine tolle Saison gespielt hat beim VCO, oder?
Ja, definitiv. Und das wurde ja damit auch noch belohnt, dass sie quasi zu den Playoff-Spielen noch in Vilsbiburg sozusagen kurzfristig schon oder vorzeitig, sag ich mal, unter Vertrag genommen worden ist. Das hat, denke ich, gezeigt, dass sie mit ihrer Leistung überzeugt hat und die Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ich habe das Gefühl, sie ist eine sehr, sehr physische Spielerin und auch eine, die sehr über Emotionen auch kommt auf dem Feld. Ist das sowas, was sie ganz gut beschreibt oder was gehört noch zur Volleyballerin Vanessa Akbortabi dazu, wenn man sie charakterisieren möchte?
Ich habe nur ein Spiel gemacht und sonst nicht viele Spiele verfolgt, aber hatte im Sommer die Möglichkeit, zweimal mit den VCO-Mädels zu trainieren, also letzten Sommer. Und da würde ich auch sagen, dass sie für ihr junges Alter schon eine sehr komplette Spielerin ist. Sie hat sehr viel Ballgefühl. Das heißt, sie kann gut annehmen und abwehren, ist aber eben auch physisch stark, sodass sie im Angriff ihre Möglichkeiten hat. Also wird es sehr interessant zu verfolgen, was sie aus diesem Potenzial macht.
Absolut. Und vielleicht auf kurz oder lang auch eine, die zumindest das Potenzial hat, in der Nationalmannschaft auf der Außenannahmeposition dazu zu stoßen und die Mannschaft zu verstärken. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein und muss auf jeden Fall die Dame im Auge behalten, Vanessa Akportabi. Eine andere, die ihr das ein oder andere Mal auch einen Ball schön zugespielt hat, oder was heißt das ein oder andere Mal eigentlich über die laufende Saison, ist Pia Kästner, Zuspielerin beim VCO und Kapitän. Sie hat auch eine tolle Saison gespielt und der Lohn ist jetzt der Vertrag bei Pokalsieger und Vizemeister aus Stuttgart. Was kannst du zu ihr sagen?
Ich finde sie einen sehr interessanten Spielertyp, weil sie so diese, obwohl sie eigentlich ja vielleicht nicht viel ausrichten kann, sage ich mal, sie kann ja nur bedienen, ist sie so eine kecke Spielerfrau. Also wir haben Kleinfeldspiele gemacht und es war ganz klar, wenn ich das mache, macht sie auf jeden Fall was Ähnliches. Wenn sie einen zweiten Ball macht, dann kommt eine Reaktion. Also sie liebt, glaube ich, solche Spielaufgaben und diesen Wettkampfcharakter. Von daher ist sie, glaube ich, ja eine sehr ehrgeizige Spielerin, die noch sich viel entwickeln kann. Ich hoffe, dass sie in Stuttgart die Möglichkeit dazu hat und ihr ja eine nicht, also ich glaube, die holländische Nationalspielerin ist ihr jetzt vorgesetzt worden, dass sie trotzdem die Möglichkeit bekommt, Spielanteile zu bekommen, damit sie eben ihre Art weiterentwickeln kann.
Ich wollte gerade sagen, das wäre die nächste Frage gewesen, der Wechsel nach Stuttgart, als ich das gelesen habe und einhergehend damit, dass die beiden Stammzuspielerinnen beim MTV ihren Vertrag auslaufen lassen, beziehungsweise nicht verlängert haben und im Sommer jetzt weg sind, habe ich gedacht, nicht, dass sie schon direkt Stammzuspielt. Das hätte mich natürlich sehr gefreut, weil es mir ein Bedürfnis ist oder weil ich es immer gern sehe, auch wenn Nachwuchsspielerinnen und Spieler schnell viel Spielzeit bekommen. Jetzt so, wo sie vielleicht so ähnlich eine Rolle wie Jannis Hopp bei den United Volleys einnehmen wird, in der Crunch-Time vielleicht mal zu kommen, vorne ans Netz oder ähnliches, ist das eine Rolle, die erstmal passt für das erste Jahr, für die ersten zwei Jahre im Profiverein?
Gibt es sicherlich auch den Ansatz, dass die jungen Spieler erstmal quasi von erfahrenen Spielern was lernen, ohne dann vielleicht in der Spielsituation den Druck zu haben? Ich persönlich habe halt den Weg gewählt, erstmal in Mannschaften zu spielen, die nicht oben mitgespielt haben, sodass ich ohne Druck eigentlich immer spielen konnte und ganz viel Spielerfahrung und Spielpraxis sammeln konnte, weil uns das eigentlich immer gesagt worden ist, dass wenn wir uns im Verein nicht durchsetzen können, dann hätten wir auch keinen Platz in der Nationalmannschaft.
Spielpraxis gesammelt hat Sophie Dreblo und zwar beim SC Potsdam. Hat da auch eine tolle Saison gespielt. Als Libera ist sie auch ein Stück weit das Libera-Talent, auf das man in Zukunft auch bauen kann, was die Nationalmannschaft angeht.
Ja, gegen uns hat sie leider nicht gespielt, deshalb kann ich zu ihrer Spielweise gar nicht viel sagen, aber ich weiß eben, dass es eben nicht viele deutsche Liberas gibt. Von daher wäre ich sehr gespannt, mal zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt und dann vielleicht auch Lust hat, den Weg zur Nationalmannschaft zu finden.
Ich habe sie ein paar Mal sehen können. Ich habe ja den riesen Vorteil, dass ich nicht selber aktiv spiele und dann Zeit habe, auch mal reinzuschauen bei Spielen. Sehr dynamisch habe ich das Gefühl. Gute Libera, schwierig da jetzt Vergleiche zu ziehen, aber auch auch noch sehr jung. Und ein Riesenpotenzial, da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich in den nächsten Jahren noch entwickelt. In den letzten Jahren entwickelt hat sich eine Dame, die vielleicht das größte Talent in Deutschland momentan ist, nämlich Hanna Ortmann, hat auch schon gespielt beim USC Münster, die ein oder andere MVP-Medaille auch abgesahnt diese Saison und hat ja auch letztes Jahr A-Nationalmannschaft gespielt. Vielleicht bevor wir über die Problematik sprechen, die in diesem Sommer war, was zeichnet sie als Spielerin aus?
Ja, sie ist eine sehr sprunggewaltige und dynamische Angreiferin. Ich denke, Das ist ihr großes Plus und das hat sie unter Beweis gestellt diese Saison, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommen hat.
Sie wird ja teilweise auf Diagonal, aber teilweise sogar noch auf Außen eingesetzt. Wo würdest du sie eher sehen? Auf welcher Position?
Ich denke, ich sehe sie eher als Diagonalspielerin, weil sie sich dann auf ihre Stärke voll und ganz konzentrieren kann. Wenn sie noch ein bisschen mit der Annahme beschäftigt ist, hat das meistens auch einen Effekt auf den Angriff.
Dann werden wir mal sehen, ob ihre Trainer das genauso sehen, sind gespannt und hoffnungsfroh. Allerdings werden wir das nicht mehr zu Gesicht bekommen in diesem Sommer im A-Nationalmannschaftstrikot. Sie hat sich dagegen entschieden, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätte zu spielen in der A-Nationalmannschaft jetzt in Grand Prix, in der WM-Quali und in Montreux. Kannst du das verstehen, nachvollziehen, die Beweggründe oder um was ging es da genau, vielleicht nochmal für die da nicht so drinstecken in der Thematik?
Also zunächst bedauere ich natürlich sehr, dass sich ein Talent und so ein großes Talent im Speziellen dagegen entscheidet, Nationalmannschaft zu spielen. Für mich persönlich war es das die größte Ehre, eine Einladung zu bekommen, damals im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu spielen und kann es persönlich nicht so wirklich nachvollziehen. Ich weiß nicht, woran es bei ihr lag. Das hat sie mit Felix, also dem Bundestrainer, besprochen. Das ist nicht zu mir herangetragen worden, ob sie mit der Schule oder mit der Uni eingeflochten ist und keine Zeit hat. Aber wenn man etwas ganz stark will, dann denke ich, schafft man auch beide Sachen.
Ist das vielleicht... es ist fies zu spekulieren, das sollten wir vielleicht auch nicht tun oder sollte ich nicht tun, da zu überlegen, war es vielleicht die Schule, war die Uni, wenn man da keine genaueren Infos hat. Es tut vielleicht einer jungen Spielerin auch nicht gut. Vielleicht waren es ja auch ganz andere Gründe, in die wir gar keinen Einblick haben und die auch berechtigt sind. Ja, dass man, dass jemand nicht teilnimmt bei der Nationalmannschaft, könnte man generell sagen, dass vielleicht das auch nochmal ein Anreiz oder ein Punkt ist, wo man drüber nachdenken könnte, wie kann man die Nationalmannschaft für Spielerinnen wieder attraktiver machen, weil es ja auch kein Einzelfall ist.
Ja, leider ist es kein Einzelfall. Ich denke, jetzt gerade nach der verpatzten Olympia-Quali letztes Jahr sind ganz viele ältere oder erfahrene Spieler haben aufgehört und gehen einen anderen Weg. Das heißt, die Nationalmannschaft ist darauf angewiesen, dass junge Talente wieder nach oben kommen und sich für diesen Weg entscheiden. Da muss man schon ganz groß ausholen, was es interessant machen könnte. Interessant könnte es natürlich durch finanzielle Anreize werden, die sind aber nicht gegeben. Also wir tun das einfach nur für die Ehre und für unser Land. Und von daher, manchmal kann man es vielleicht verstehen, dass junge Spielerinnen sagen, ich bin darauf angewiesen, irgendwie mein Geld zu verdienen, deshalb muss ich einfach mal einen Job machen und dann weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Der dritte und letzte Teil der Sendung ist angebrochen, aber vielleicht... der interessanteste möchte ich nicht sagen, weil das ja alles hochinteressant ist, was wir hier besprechen natürlich. Aber der Teil, der vielleicht am meisten Diskussionspotenzial und am meisten Konfliktpotenzial birgt, nämlich die Situation des Volleyballs in Deutschland, die mediale Situation, die Professionalisierungssituation, Masterplan, sind alles so Stichworte, die man so in den Raum werfen kann. Und wir können das mal frei Schnauze diskutieren. Und als erstes vielleicht so ein bisschen die Mastercard anquatschen, die wir haben und die vor allem bei den Herren Wellen geschlagen hat, dahingehend, dass es ein Franchise, so möchte ich es mal nennen, gibt, was in der nächsten Saison schon antreten wird, nämlich die Alpenvolleys Hypo Tirol Haching. Ich glaube, ich hoffe, ich habe sie richtig angesprochen, dann im nächsten Jahr vielleicht die Wattvolleys. Mal gucken, ob bei den Damen auch noch was passiert in den nächsten Jahren, was die Wildcard angeht. Grundsätzlich, wie stehst du dazu, dass sich eine Mannschaft nicht sportlich qualifizieren muss für die Liga und trotzdem teilnehmen kann, sich quasi einkaufen kann?
Ja, so ein bisschen hin und her gerissen. Es schmälert irgendwo vielleicht den Anreiz, es sportlich zu schaffen. Und gerade als Sportler würde ich sagen, naja, das liegt nicht so in meiner Natur, dass ich nicht dafür arbeiten muss. Andererseits gibt es eben immer wieder Negativbeispiele, Mannschaften, die während der Saison ihre Lizenz zurückziehen müssen oder eben pleite gehen und die Spielerinnen nicht bezahlt werden. Und dann ist mir natürlich lieber, dass jemand, der finanzkräftig ist, in die Liga kommt, sodass die Spieler die Möglichkeit haben, dort ihr Geld zu verdienen und auch eine gute Struktur geschaffen wird.
Du hast eigentlich schon sehr gut komprimiert die wesentlichen Punkte zusammengefasst, die ich jetzt sonst auch angeführt hätte. Das ist nämlich auch der Konflikt, den ich so ein bisschen in mir habe, den wir auch schon mal besprochen haben, hier allerdings nur rudimentär in der Sendung, dass ja irgendwie natürlich ist, man sieht auch positive Beispiele, wie zum Beispiel die United Volleys, die zwar die Lizenz der TG Rüsselsheim übernommen haben, also berechtigt waren, dann Bundesliga auch zu spielen bei den Herren und dann als neues Franchise sich aufgebaut haben. Die Wattvolleys, bei denen sieht es ganz anders aus, die aktuell mit dem TSV Husum Landesliga spielen. Es sind leider nur, es tut mir leid, nur Beispiele aus dem Herrenvolleyball, weil bei den Damenvolleyballerinnen leider bisher noch niemand wirklich aktiv war dahingehend. Und das sind Beispiele, wie es funktionieren kann und die Uniteds werden ja auch super, super angenommen, auch wenn es jetzt keine Wildcard-Geschichte war, aber das Prinzip ist ja das gleiche und wenn da eine Strategie sich auferlegt wird, ist das sicherlich eine gute Sache. Sollte man vielleicht oder ist es vielleicht eine Idee, Wildcard ja, aber gewisse Regularien meinetwegen, die Wildcard wird vergeben, wenn besonders Nachwuchsspieler gefördert werden oder ähnliches, dass das wirklich auch dem deutschen Volleyball explizit zugutekommt?
Das wäre, denke ich, eine Überlegung wert, denn man sollte nicht Leute, die vielleicht für den Volleyball brennen und Ideen haben, um das voranzubringen, einfach vor den Kopf stoßen, nur weil es noch nie so gegeben hat. Also ich glaube, da ist es wertvoll, die mit ins Boot zu holen und wenn man die vielleicht mit irgendwelchen zusätzlichen Regeln dahin dringt, dass es auch dem deutschen Volleyball dienen kann, dann wäre ja für alle eigentlich eine positive Situation geschaffen.
Ist es auch dahingehend einfach eine gute Idee, dass man sieht, die Liga ist eigentlich für 16 Mannschaften geschaffen, aber sie wird bei weitem nicht ausgefüllt, weil zum Beispiel Mannschaften wie jetzt zum Beispiel der Köpenicker SC ganz aktuell sich wieder zurückziehen müssen, eben aufgrund des Nichterfüllens von finanziellen Rahmenbedingungen, die festgelegt sind durch den Masterplan. Wie schwer ist es da auch eine Abstimmung zu finden und wie schwer ist es sowas zu akzeptieren als Sportlerin, dass da so viel Bürokratie manchmal auch im Weg steht und dass der Sport leider nicht alles ist in dem Moment?
Ja, das fällt sehr schwer, aber weil wir auch manchmal gar nicht alle Einzelheiten kennen, um das vielleicht vielleicht zu überblicken. Ich glaube, dass es auch sehr interessant wäre, alle Schritte mal einer Sportlerin darzulegen und im Austausch zu sein, denn wir beschweren uns vielleicht über die Bürokratie, aber die im Büro sind, beschweren sich über uns. Aber wenn wir beide die Aufgaben und die Pflichten der anderen Partei vielleicht besser nachvollziehen können, hat man auch ein bisschen mehr Verständnis für die andere Seite.
Also hast du, wenn ich das richtig raushöre, so ein bisschen den Eindruck, dass zu wenig kommuniziert wird zwischen, ich sag's mal ganz, ganz klischeehaft, zwischen den Bürohengsten und den Sportlern?
Ja, ich glaube, dass jeder so ein bisschen in seiner eigenen Welt ist und sich da viele Gedanken macht, was denn alle anderen besser machen könnte. Aber dadurch, dass nie ein Austausch stattfindet, bleibt auch alles so, wie es ist. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll wäre, wenn die Kommunikation da ausgebaut wird.
Da wir ja eine konstruktive Sendung sind, was wäre so der Vorschlag, dass man Spielervertretungen, Max Günther macht das ja schon in Teilen, dass er als Spielervertreter, Interessensvertreter im Verband tätig ist, dass man das noch mehr forciert, dass man da vielleicht noch mehr Persönlichkeiten reinbringt und dass da noch einfach, dass vielleicht nicht unbedingt ein Ehrenamt, wie es jetzt bei Max ist, sondern dass das wirklich eine Stelle, eine bezahlte Stelle ist, die geschaffen wird, dass da auch einfach mehr Austausch stattfinden kann.
Ich finde das jetzt ganz interessant und wertvoll, dass eben jetzt Max Günther involviert ist, aber eben jetzt auch Christian Dünnes als unser Sportdirektor einfach Personen mit involviert sind, die anfangen, beide Seiten zu kennen. Also sie kennen eben unsere Seite als Sportler und lernen jetzt die Seite als Büromensch kennen und können vielleicht dann das Bindeglied darstellen. Zusätzlich wäre es vielleicht vorstellbar, irgendwie ein Gremium zu entwickeln, eben aus Sportlern und den Büromenschen. Das muss ja auch nicht so regelmäßig stattfinden, weil das einfach gar nicht durchführbar wäre. Aber dass man sich ein-, zweimal im Jahr trifft und vielleicht solche Ideen dann austauschen könnte.
Ist das auch der Weg, den du für gut befindest, wie ich das so raushöre, dass Sportler aktiv dann auch gefördert werden, wenn es dann darum geht, sich in den Verband einzugliedern, in führende Positionen in den Verband einzugliedern, um eben die Interessen der Sportler auch automatisch mit einzubringen, weil sie die andere Seite auch einfach kennen?
Ja, ich finde sehr begrüßenswert und hoffe, dass dieser Weg weiter bestritten wird.
In der Hoffnung, dass deine Karriere noch lange und erfolgreich andauert, wäre das auch für dich eine Option nach Ablauf der sportlichen Karriere, wenn die Rahmenbedingungen stimmen natürlich?
Ja, ich sehe mich eigentlich eher nicht so als Büromenschen. Ich würde das, glaube ich, nicht als so eine feste Stelle machen wollen, sondern wenn dann etwas als Zusätzliches, als Ehrenamtliches, um einfach meine Erfahrung weiterzugeben. Das wäre vorstellbar, aber mehr nicht.
Gab es da schon mal Berührungspunkte oder inwiefern hat man auch als Spieler jetzt schon die Möglichkeit, als auch gestandene und wichtigere Spielerin auch für die deutsche Nationalmannschaft, da ein Feedback zu geben? Das ist ja womöglich nochmal eine andere Möglichkeit, die man hat, im Gegensatz zu jüngeren, vielleicht nicht so gestandenen Spielerinnen.
Das finde ich gerade eben so positiv an Christian und Max, dass sie viel Rücksprache halten und die Kommunikation aufrechterhalten, während an den älteren Strukturen man eben eher merkt, dass man sich nicht in die Karten gucken lassen möchte und ja lieber den eigenen Stiefel durchziehen möchte.
Das heißt, wir halten fest, so ein bisschen mehr Kommunikation und Austausch zwischen Sportler und Verband ist wichtig, vielleicht auch begünstigt. Oder wie formuliert man das am besten? Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, weil man auch nicht hundertprozentig drinsteckt natürlich von außen heran. Die VBL wird ja gebildet im Prinzip durch die Vereine selber. Wünscht man sich da auch vereinsintern nochmal ein bisschen bessere Kommunikation mit den Spielerinnen oder liegt es daran eigentlich nicht?
Das ist schon sehr politisch, glaube ich, was da abgeht. Also da haben wir fast gar keinen Einblick. Und ich glaube, das würde den Rahmen wahrscheinlich auch sprengen.
Den Rahmen sprengen ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise sprengen ist ein gutes Stichwort. Sprengstoff gab es einiges bezüglich sportpolitischer Dinge im Volleyball. Und die ein oder andere Explosion, wenn man das mal so, um bei der Metapher zu bleiben, formulieren möchte, was Übertragung zum Beispiel anging, was Medienarbeit anging, da ist das Niveau sehr unterschiedlich von den Vereinen und dementsprechend schwierig, eine Professionalisierung nach außen darzustellen. Ist das auch ein Thema, diese Professionalisierung, die zum einen jetzt intern natürlich gewollt wird, die aber noch nicht ganz funktioniert, wie wir gerade gehört haben, aber auch das extern darzustellen, dass eben auch andere auf den Volleyball aufmerksam werden, dass der Volleyball auch mehr wahrgenommen wird und wirklich ernsthaft auch wahrgenommen wird von der breiten Öffentlichkeit?
ich kann jede Bemühung eigentlich nur bekräftigen und alles dafür tun, dass sich das weiterentwickelt, dass sich hier dieses Format weiterentwickelt. Ich weiß von all meinen Kollegen, dass wir sehr viel dafür tun würden, dass sich Volleyball eben besser vermarkten lässt, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen, ob es nun anhand von Interviews ist oder Statements. Also wir sind da, glaube ich, sehr zugänglich und sind auf jeden Fall bereit, da voranzugehen, damit ich Volleyball nicht mehr so in eine Ecke verstecken muss.
Da nehme ich dich beim Wort, dass wir dieses Format weiterentwickeln. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein andermal an anderer Stelle zu einem Talk. Bleiben wir jetzt aber bei diesem Talk logischerweise noch ein paar Minuten am Ball. Professionalisierung ist ein Thema, was man in vielen Ebenen besprechen kann. Und ich als jemand, der im Medienbereich zu Hause ist, der eine Sendung dazu macht, der Spiele live überträgt und kommentiert, beschäftigt sich natürlich ausdrücklich auch mit Medienarbeit. Beschäftigt ihr euch als Spielerinnen auch damit? Schaut vielleicht, wer ist überhaupt da? Sind Journalisten wirklich auch eher nur da, wenn es ein Topspiel ist? Und ärgert man sich darüber? Beschäftigt man sich damit? Oder fällt das gar nicht so auf, sondern es ist, man hat den Status quo schon so ein bisschen so hingenommen?
Also ich versuche mich eigentlich mit so negativen Sachen gar nicht aufzuhalten. Umso positiver ist mir eigentlich die Medienarbeit in Schwerin aufgefallen, dadurch, dass der NDR eben sehr, sehr nah an der Mannschaft war, mit uns gereist ist, wenn wir international gespielt haben. Und durch dieses Mitreisen lernt man eben auch die Person so ein bisschen dahinter kennen und macht das Arbeiten dann natürlich ein bisschen intensiver und besser. Und so wie wir da betreut worden sind, die waren eigentlich auch bei fast jedem Heimspiel und haben einen Beitrag gesendet. Das muss man echt nochmal positiv erwähnen und sollte beispielhaft für viele Vereine dienen, dass man eben solche Zusammenarbeiten irgendwie initiiert oder versucht irgendwie voranzutreiben.
Also siehst du da eine Schuld? Schuld ist ein hartes Wort in dem Moment. Eher bei den Vereinen oder bei den Medien? Oder wie? Was wären Lösungsansätze aus deiner Sicht für diese Problematik, die ja leider besteht?
Ja, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass Volleyball an sich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, muss man schon irgendwie von Vereinsseite aus vielleicht die Initiative ergreifen, weil sich sonst die Medien wahrscheinlich auf die Themen stürzen, die Schlagzeilen machen und die Zuschauer an sie binden. Von daher muss man irgendwie ein Produkt anbieten und ich denke, dass Volleyball so ein Produkt sein kann, weil es ein attraktiver Sport ist, sehr dynamisch, ich denke, ganz nett anzusehen, egal ob man nun knapp bekleidete Frauen guckt oder athletische Männer. Also es ist für jeden was dabei und es kann ein Produkt sein, was auf jeden Fall interessant auf dem Markt sein kann.
Das finde ich auch und ich finde tatsächlich auch unabhängig davon, ob Frauen knapp bekleidet sind oder die Männer athletisch sind, gibt der Sport ja auch unheimlich viel her. Und genau das, was du sagst mit den Partnerschaften, dass Vereine proaktiv werden müssen, das finde ich absolut gut und absolut richtig. Und das machen einige Vereine ja auch gut und haben damit auch Erfolg. Beispielsweise auch der Schwerin hast du angesprochen, natürlich als Musterbeispiel oben mit dem NDR. Der GCDW Hersching unten mit der SZ, die immer da vertreten sind, was ja auch eine der Zeitungen in Deutschland ist und deutschlandweit gelesen wird. Das funktioniert gut. Ist das der Weg, den der Volleyball als ersten Schritt gehen muss? Erstmal zu den Medien hin, vielleicht Spielerinnen für Interviews oder Spieler für Interviews anbieten, für Fernsehauftritte anbieten, um erstmal von sich aus dem Sender oder dem Medienunternehmen was an die Hand zu geben, um dann im zweiten Schritt dann diese Aufmerksamkeit zu haben und dann wieder ein Stück mehr vielleicht Bilder oder sowas ins Fernsehen zu bekommen oder mehr Interesse im Radio oder im Printbereich oder wo auch immer zu generieren. Dass der erste Schritt ist und der zweite Schritt dann eben das gerade beschriebene, dass die von selber kommen.
Ja, ich denke, dass der einzig mögliche Weg, um mehr Präsenz in den Medien zu erreichen. Von selber fällt einem da nichts in den Schoß, das denke ich nicht.
Von selber fällt fast nichts in den Schoß, würde ich sagen. Die Highlights werden ja ab und zu noch auf Sport 1 zum Beispiel übertragen, beispielsweise das DVV-Pokalfinale. Das wird dann immer begründet mit einer Quote, die annehmbar sei, aber die sei auch nicht wirklich hoch und deshalb könne man den Rest nicht übertragen. Ist das nicht irgendwie, ärgert man sich da, oder ich muss sagen, ich ärgere mich darüber immer ein bisschen, weil mit einem Einzelevent es auch immer schwer ist zu punkten. Wenn man nicht da langfristig was machen würde, beispielsweise wenn man den Pokal komplett als Partner begleiten würde, dass man da auch was hat, wo man hinarbeitet, wo man dem Zuschauer regelmäßig was an die Hand gibt. Ist das nicht ein bisschen fadenscheinig, diese Begründung eigentlich?
Na, ich finde es insofern auch fadenscheinig, weil wenn ich die Kommentare gelesen habe nach dem Pokalfinale, waren sehr viele verärgerte Stimmen, weil es genau in der Crunch-Time weggeschaltet worden ist. Ich weiß nicht, welches Dritt-, Viert- oder was klassisches Spiel im Fußball übertragen worden ist. Aber wenn man schon einmal im Jahr so ein Highlight überträgt, und es war dieses Jahr, denke ich, sehr sehenswert, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, für Volleyballer, aber auch für Nicht-Volleyballer, weil es eben so ein Krimi war, dann sollte man nicht in der entscheidenden Phase wegschalten. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, da bewegen wir uns sehr auf einer Ebene, da kann ich nur zustimmen. Ich habe es natürlich nicht mitgekriegt, weil ich selber in der Halle war und selber was gemacht habe, eben den Radiokommentar zu dem Spiel, zu den Spielern. Problem auch, dass ja Bewegtbildrechte gegeben wurden an Sport 1, eben aber auch an Sport Deutschland TV, die erste Rechtehalter sind. Dann ist natürlich auch klar, dass ja, die Leute, die Sport Deutschland TV schauen und kennen, dass die dann auch da einschalten, weil sie auch garantiert haben, dass das ganze Produkt kompetent präsentiert wird und in der Vollübertragung auch und auch eben garantiert über die volle Distanz präsentiert wird.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass sich dann natürlich die Zuschauerzahlen auf Sport 1 dann minimieren, weil die Ausweichmöglichkeit da ist.
Jetzt wird die Nationalmannschaft ja übertragen bei der World League, zumindest auf YouTube, via Livestream. Die Nationalmannschaften, die WM-Quali wurde teilweise von Sport 1 gecovert oder von Laola 1 TV. Mhm. Ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, dass immer verschiedene Partnerschaften ist? Mal ist da, mal ist hier. Muss es nicht eigentlich das Ziel sein? Wahrscheinlich wird hinter den Kulissen, ich denke, wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, aber wahrscheinlich wird hinter den Kulissen dran gearbeitet, dass das beständig bei einem Sender ist, am besten im normalen Fernsehbereich oder vielleicht nur im Web-TV, dass man da auch Beständigkeit einfach dem Fan mit an die Hand gibt.
Ja, es wäre definitiv leichter, nicht erst auf, sage ich mal, auf 10 verschiedenen Plattformen den heute zuständigen Link oder den heute zuständigen Sender zu finden. Das würde vielleicht mehrere Fans dann an eine Plattform binden. Aber bevor wir gar keinen haben, der sich den Schuh ans Bein bindet, weil es ihm zu viel ist, bin ich dankbar, dass überhaupt jemand sich die Mühe macht, sozusagen uns so ein bisschen eine Plattform zu bieten.
Jetzt muss man natürlich auch die andere Seite sehen und sich fragen, woran kann man selber vielleicht noch arbeiten, dass mal abgesehen von Dingen, die man zwar in der Hand hat, aber dann auch unheimlich schwierig sind zu beeinflussen, wie zum Beispiel Erfolg, logischerweise, das ist klar, dass wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, das Medieninteresse höher wird, aber woran kann man vielleicht noch arbeiten beim Volleyball in Deutschland, um da das Medieninteresse vielleicht auch langfristiger und konsequenter zu generieren?
Das ist eine sehr komplexe Frage.
Es soll ja anspruchsvoller werden mit Dauer der Sendung.
Spontan kann ich da gar keine Idee generieren.
Okay, ich versuche mal so einen kleinen, eine Diskussion vielleicht loszutreten, dass Manche Sportarten haben ja den Ansatz gewählt, die Sportart an sich ein bisschen zu ändern, um sie nochmal attraktiver vielleicht als Fernsehsportart zu machen. Unabhängig davon, was man jetzt machen würde, mir würde da spontan auch nicht so viel einfallen. Ich glaube, das Netz niedriger zu machen, damit die Angriffe kraftvoll wären, das würde den Sport zu sehr kaputt machen. Aber wäre das vielleicht ein Ansatz oder ist das völliger Blödsinn, weil der Sport dann an sich verloren geht?
Ja, das, was viele Fernsehprogramme eben auch bemängeln, ist, dass man nie abschätzen kann, wie lange so ein Spiel gehen wird. Also ein Fußballspiel ist relativ einfach zu planen und dadurch das nachfolgende Programm auch zu planen. Das ist eben immer der Kritikpunkt am Volleyball. Aber für mich ist irgendwie schlecht vorstellbar, dass nach einem Zeitmuster gestalten zu lassen und nicht mehr nach Punkten. Also das würde eben die Idee des Volleyballs, so wie er im Moment ist, total umkrempeln.
Ja, das wollte ich gerade auch, das habe ich mir auch gedacht. Also irgendwie 25 Minuten pro Satz zu spielen, ist ja auch irgendwie blödsinnig in dem Sinne, als dass die sportliche Komponente völlig verändert wird in der Crunch-Time eines Satzes, die ja jetzt immer absehbar ist mit den Punkten. Man weiß ganz klar, bei 21 Punkten, es sind nur noch 4 Punkte, ich habe die Sicherheit, dass ich so und so viele Punkte Vorsprung habe. Und wenn ich einen Fehler mache, dann ist der genauso viel oder genauso wenig wert wie ein anderer Fehler, rein objektiv betrachtet. Aber bei Ablauf der Zeit ist das nochmal ein ganz anderer Druckfaktor, der das Spiel auch verändern würde, glaube ich. Dann, ich weiß nicht, wie Zeitspiel im Volleyball aussehen könnte, aber es sind alles ja, so... Wenn alles
alle
so
Bälle nur noch ganz hoch spielen würdest... Ja. Würde es meiner Meinung nach nicht mehr attraktiv sein, weil dann wäre es kein dynamisches Spiel mehr, sondern einfach nur noch ein Baggertennis oder um irgendwie Zeit zu schinden. Also,
wobei ich sagen muss, dass Baggertennis auch unheimlich viel Spaß macht. Einfach, dass,
die Erste, die es unterschreibt.
Ja. Aber natürlich.
Meisterschaften austragen wollen, aber ja.
Und das, vielleicht kommt das ja, da kann man das vielleicht als Puffer, genau, dann macht man irgendwie eine Konstruktion, dass man immer zu lang plant, dann gibt's im Zweifel noch eine Baggertennismeisterschaft hinterher. Wir sind hier kreativ bei Block und Spike, das ist schön. Ist schwierig, da was zu machen. Im Gespräch mit Max Günther damals hatte er so ein bisschen die Idee entwickelt im Laufe des Talks, dass auch vielleicht von Volleyballseite aus man selber ein bisschen mehr noch Content generiert, dass man meinetwegen eine App gestaltet, wie sie zum Beispiel zum Supercup gemacht wurde dieses Jahr, wo Medien auch einfach gesammelt werden für Interessierte und für Fans. Da Audioangebote wie dieses hier zum Beispiel oder auch andere Audioangebote, sofern vorhanden, die man sammelt, um dem Fan generell die existenten Medienangebote irgendwie komprimiert zur Verfügung zu stellen und da eine Leitlinie zu geben und da vielleicht nach und nach auch Bewegtbild-Content einzustellen, dass man zumindest ein bisschen so Selbsthilfe betreiben kann. Was würdest du von der Idee halten oder was hättest du da für Ideen damit einhergehend, vielleicht Verbesserungsvorschläge?
Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie in dieser medialen Art das voranzutreiben. Ich habe leider gar keine Ahnung, welche Möglichkeiten es überhaupt da gibt. Aber wo du jetzt gerade so über Apps gesprochen hast, war es vielleicht für Fans auch interessant. In Italien war es eben so, dass man das, ich glaube, dass es diese Fußballmanager-Sachen doch auch in Deutschland gibt, wo man Spieler kaufen kann und die Punkte dann, die Spieler dann am Wochenende Punkte für ihre Leistung bekommen und dann kannst du in deinem Wettbewerb aufsteigen. So etwas Vergleichbares gab es in der italienischen Liga eben auch. Das hieß, glaube ich, Fanta Volley. Da konntest du eben auch deine Mannschaft zusammenstellen aus den Spielern der Liga. Und die haben dann eben auch Punkte bekommen am Spieltag und dann hat sich daraus ein Ranking ergeben. Also so wären die Fans vielleicht auch wieder näher an den Spieler dran, würden vielleicht auch gucken wollen, wie ihre Spieler spielen und würden vielleicht so auf Sport Deutschland mehr noch die Spiele verfolgen oder in die Hallen gehen. Sowas könnte ich mir vielleicht jetzt noch so spontan vorstellen.
Das ist eigentlich auch ein ziemlich interessanter Ansatz, dass man quasi Anreize schafft, auch die Fans quasi oder die Menschen sekundär so in Anführungsstrichen für den Volleyball zu begeistern, eben über solche Instrumente. Da würde mir, was mir noch spontan einfällt bei sowas, was ich mal hatte beim Basketball in der Zeit, wo ich noch in Frankfurt gewohnt habe, bei den Fraport Skyliners, sind auf der Zeil immer unzählige Promoter rumgelaufen, haben Freitickets verkauft, dass die Halle wirklich voll wird, dass eine geile Stimmung ist, dass man tolle Werbung machen kann und TV-Bilder auch gut vermarkten kann. Okay. Ist das vielleicht auch eine Option, dass man da noch offensiver promotet in der eigenen Stadt für das Volleyball-Event?
Das wäre sehr begrüßenswert, denn ich denke, bevor ich eine leere Halle da habe, fülle ich sie doch lieber mit Leuten, die ich so vielleicht dann auf der Straße akquiriere und der sich dann vielleicht einmal das umsonst anguckt, aber dann im Endeffekt überzeugt ist vielleicht von dem Produkt und in Zukunft dann eben auch wiederkommt.
Das wäre nämlich auch so mein Ansatz gewesen, weil es... unterm Strich ist ja auf jeden Fall so, dass die Halle ja betrieben wird und dass in meiner begrenzten Sichtweise eines nicht erfahrenen Eventmanagers, dass das nicht viel hermacht, ob da jetzt 1.000 oder 2.000 Leute sind, was Energieaufwand angeht, was die Zahlung oder was den Lohn für Security und was es nicht alles gibt angeht, dass man eventuell dann sogar mehr Einnahmen durch Bierverkauf, durch Colaverkauf oder Snackverkauf oder was auch immer generieren kann und eben dieses TV-Bild hat und eben, was du sagtest, dass man tolle TV-Bilder produzieren kann und vor allem die Leute begeistern kann, dass sie dann beim nächsten Mal dann eben nicht die Freikarte nehmen, sondern zahlen, um dabei zu sein bei diesem Event. Ich sehe ja eigentlich jetzt so spontan keinen negativen Punkt dabei. Hast du eine Idee, warum das vielleicht noch nicht in dem Maße gemacht wird?
Vielleicht gibt es nicht genügend Personal, die sich eben auf die Straße stellen und sowas umsetzen können. Und das wäre das einzige plausible Argument für mich, was mir einfällt, dass einfach es ihnen nicht möglich ist, das auch noch umzusetzen. Weil, wie du aufgezählt hast, sehe ich eigentlich auch nur positiven Nutzen bei dieser Idee.
Muss der Verein vielleicht noch, oder müssen Vereine generell vielleicht noch ein bisschen mehr schauen, auf regionalen Veranstaltungen auch präsent zu sein? Ich habe da leider insofern begrenzten Blick drauf, dass ich natürlich nicht in allen Städten gleichzeitig bin und da sehr im Rhein-Main-Gebiet unterwegs bin, weil es meine Heimat ist beim VCW und bei den Herren bei den United Volleys. Und gerade die United sind sehr aktiv, sind jetzt zum Beispiel auch beim Hessentag, haben da ein Beach-Event, haben da einen Stand und bewerben ihr Produkt auch sehr aktiv. Ist das der Weg, den alle Bundesligisten eigentlich gehen müssen und da einfach dieses Zeitinvest auch mal gehen müssen, irgendwie mit Mitarbeitern, die dann eben auch mal vielleicht einen Samstag da sind, um eben ja das Ganze voranzubringen?
Ja, ich denke, je mehr man in dieses Projekt investiert und nicht nur das macht, was vielleicht alle machen, und man sich abhebt, desto mehr wird das auch an Gewinn, sich im Gewinn niederschlagen und das Projekt wird einfach daran wachsen, meiner Meinung nach. Ist die Frage, ob alle so mit dem Herzblut dabei sind, um die Motivation zu haben, das auch da in dieses Projekt zu investieren. Weil ich glaube, wenn man nicht mit Herzblut dahinter steht, dann macht man nicht an einem Samstag noch extra Stunden oder macht sich vielleicht noch mal extra Gedanken, wie man das voranbringen kann.
Herzblut ist ein gutes Stichwort, weil ich denke, dass das auch den Volleyball ausmacht und die Menschen, die dort agieren, ausmacht. Diese ehrlichen Emotionen, dieses ehrliche Herzblut, was eben dabei ist und vor allen Dingen diese Nahbarkeit auch der Sportler, dass die Sportler und Sportlerinnen für die Fans auch da sind, dass da viel mehr der persönliche Kontakt auch da ist, der Austausch da ist. Das ist vielleicht auch eine Karte, die der Volleyball ausspielen kann. Das hilft natürlich den Medien jetzt nicht unbedingt weiter, sage ich mal. Aber das ist doch eigentlich auch eine Karte, was zumindest den Sport für die Fans nochmal attraktiv macht eigentlich gegenüber anderen.
Das kann ich nur unterstützen. Ich denke, dass wir das bewiesen haben, dass wir noch sehr nahbar sind und dass ich auch Volleyball eigentlich immer eher so zu so einer ja, Familiensportart gezählt habe, dass ich mir vorstellen kann, was es eben schön ist, mit der Familie am Sonntagnachmittag einen Ausflug zum Volleyballspiel zu machen und diese Personen muss man da eben auch abholen.
Der Ausflug für dich ist jetzt zumindest bei Block und Spike hier fürs Erste beendet. Ich würde sagen, wir haben eine tolle Sendung hier gefahren und gerne an dieser Stelle, wenn sich die Gelegenheit wieder ergibt, wenn wir Themen haben, dann können wir das gerne ein zweites Mal wiederholen, auch gerne in größere Runde, dann vielleicht mit Max zusammen, das haben wir das letzte Mal auch schon ein bisschen besprochen und dass man da nochmal in größere Runde diskutieren kann. Mir hat's riesig viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir ging's ähnlich und vielen Dank für deinen Besuch hier bei Block und Spike.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine super tolle Erfahrung und ich kann dich und euch nur ermutigen, weiterzumachen. Und wenn wir oder ich persönlich in irgendeiner Weise dazu beitragen kann, dann immer nur her damit.
Da nehme ich mich beim Wort und verabschiede mich damit ja in die Nacht des Aufnahmetags und freue mich auch natürlich auf euer Feedback bei Facebook, die Adresse Block und Spike natürlich. Ansonsten bei Twitter Hashtag Block und Spike oder direkt an mich, an meinen Account @hörmedia. Das kennt ihr bestimmt schon, wenn ihr regelmäßig reinhört und dann ist es das für heute gewesen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und ich hoffe dazwischen sehen und schreiben wir uns bei Facebook, Twitter oder wie auch immer, schreibt eine Mail. Ich freue mich auf den Austausch mit allen Volleyballfans in Deutschland. Ciao.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Dann bleiben wir mal bei dem Thema und werfen den Sendungsplan so ein bisschen über den Haufen und gucken mal, ob wir die abgelaufene Saison vielleicht anders einbauen können oder später einbauen können, damit wir nicht von Thema zu Thema springen, und bleiben mal bei der Situation des Volleyballs in Deutschland mit der Nationalmannschaft und eben mit dieser Problematik, die du beschrieben hast, dass eben die Nationalmannschaft ein Ehrenamt ist, sicherlich ein Ehrenamt, was ja, was, wo man sich geehrt fühlen kann auch und wo man sich glücklich schätzen kann, überhaupt die Möglichkeit zu haben, dieses Ehrenamt, wenn ich bei dem Begriff bleibe, auszuüben. Wenn man dann sieht, bei anderen Sportarten, was da teilweise für Gelder dann wiederum dafür fließen, ist das, schaut man darüber, ist das ein Thema oder wie geht man damit um?
Ja, es ist ein Thema, aber ich denke, je mehr man sich damit befasst, desto deprimierender wird es eigentlich nur. Von daher versuchen wir uns auf das Positive zu konzentrieren. Es war für mich immer eine Ehre und ich würde mich immer wieder für diesen Weg entscheiden, weil es einfach das Größte ist, die deutsche Flagge und den Adler auf der Brust zu tragen und das Land zu repräsentieren und welche Möglichkeiten mir das einfach gegeben hat, wie viele Länder ich reisen konnte. Also, es gibt so viele kleine Dinge, die ja als Vorteil genutzt werden können und die mich als Person weitergebracht haben. Dann ist es mir auch zweitrangig, wie viel Geld ich damit verdiene.
Ist es dann ein Stück weit auch, abgesehen davon, was natürlich völlig klar ist, dass das eine Riesenehre ist, ein Invest auch, weil es einfach die große Bühne ist, auf der man sich präsentieren kann, bei eben Turnieren wie in Montreux, wie dem Grand Prix, wie einer WM-Qualifikation, was einfach nochmal eine ganz andere Reichweite hat, wo man sich auch interessant machen kann für Vereine unter Umständen auch im Ausland, die dann zahlungskräftiger vielleicht auch sind, die sportlich eine bessere Perspektive bieten, dass man da wiederum einen Mehrwert hat.
Klar, auf dem Weg hat man natürlich noch weitere Möglichkeiten, sich zu präsentieren und so sozusagen auf einer zweiten Art und Weise Profit daraus zu schlagen. Gerade in Montreux sind ganz viele Spielervermittler oder Vereine und Trainer da, die sich Spieler angucken und man so die Möglichkeit vielleicht hat, einen lukrativen Vertrag für die nächste Saison abzuschließen.
Spielerbeobachter in Montreux ist ein gutes Stichwort. Das war bei dir jetzt nicht nötig, wenn man das richtig mitbekommen hat aus den Gazetten. Dein Wechsel in die Türkei, steht der schon fest?
Ja, genau. Das war es Vorher WM-Quali schon in trockenen Tüchern, Gott sei Dank, weil dann musste ich mich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen, was doch immer ein bisschen belastend ist, wenn man nicht weiß, wo man sich dann in der nächsten Saison aufhält. Und war eben gerade mit dem Wechsel in die Türkei, mein dann Mann geht auch in die Türkei wechseln, von daher war das schon so für uns die perfekte Lösung.
Ja, das wäre direkt die nächste Nachfrage gewesen. Das war sicherlich auch ein Faktor bei der Wechselentscheidung, nehme ich an. Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen?
Ja, also unsere Manager haben so ein bisschen sich abgesprochen, in welchen Regionen es jetzt gerade heiß wird, wo es zu einem Vertrag kommen könnte, damit sie eben der andere auch in der Richtung suchen kann. Und dann haben wir versucht, das abzustimmen.
Das freut mich natürlich und ich denke auch, da bin ich nicht der Einzige natürlich sehr, dass das auch geklappt hat. Und die türkische Liga ist natürlich auch sportlich eine Herausforderung, hat ein hohes Niveau. Wie blickst du da so drauf? Was sind deine Ziele in der Türkei sportlich?
Ja, ich denke, es wird sehr schwer, die ersten vier Mannschaften in Istanbul anzugreifen, weil die einfach so finanzstark sind, dass wir da nicht wettbewerbsfähig oder konkurrenzfähig sind. Man sieht aber, dass sich alle anderen auch sehr, sehr stark verstärken. Von daher, glaube ich, wird das Niveau insgesamt in der türkischen Liga sehr stark und das kann mich persönlich ja nur weiterbringen, weil man einfach jede Woche auf hohem Niveau sich reisen kann.
So soll es dann auch sein und wie du sagst, es ist schwierig, dieses Niveau so ein bisschen da oben anzugreifen in der türkischen Liga. Das ist doch relativ zementiert da oben mit den Teams aus Istanbul. Dennoch natürlich die Herausforderung da und die Vorzüge, die die türkische Liga bietet. Jetzt springen wir doch ein bisschen von den Themen, das macht aber nichts, als dass es ja ein launischer und unterhaltsamer Talk sein soll. Wenn du jetzt mit einer Nachwuchsspielerin darüber sprichst, um nochmal ein bisschen die Brücke zum Nachwuchs vielleicht zu schlagen, wenn die unter Umständen auch fragen bei einer erfahrenen Spielerin, die du ja bist, mittlerweile, was du so empfehlen würdest, wann ist das Ausland eine richtige Option, wann ist es vielleicht richtig, nochmal in Deutschland zu bleiben, gibt's da irgendwie ein Rezept oder einen allgemeingültigen Schlüssel, den du so für dich gefunden hättest oder gefunden hast, oder kommt das immer auch auf die Situation an und auf was muss man achten bei solchen Wechseln?
Ja, ich glaube, allgemeingültig ist es schwer zu sagen, weil ganz viel der individuelle Weg damit reinspielt. Für mich war es eben wichtig, ich habe parallel ein Studium abgeschlossen, dass ich das erstmal in sicheren Tüchern habe. Deshalb habe ich am Anfang in Deutschland gespielt und war dann sozusagen erstmal abgesichert auf der schulischen Seite, sag ich mal, und bin dann frei ins Ausland gegangen, um einfach auch alles mitnehmen zu können, was dann in dem Gebiet, was ich mir geboten hat. Ich war darüber dankbar, dass ich in Vereinen war, die immer pünktlich bezahlt haben, die sehr organisiert waren. Das hat es mir einfacher gemacht, als einfach mehr meinen Charakter entspricht, dieser Sicherheitsaspekt. Aber ich glaube, dass es da auch Experimentierfreude gibt, dann eben verrückte Sachen machen, die, weiß ich nicht, in Puerto Rico spielen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege und jeder muss sich aber klar sein, was er mit seiner sportlichen Karriere erreichen möchte. Und danach dann entscheiden, welche Vereine er möchte, wählen möchte.
In der Türkei standst du ja auch unter Vertrag, bevor du nach Schwerin gekommen bist, damals bei Trabzon, bei İdman Özagi, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Trabzon. Ja. Damals hat der Verein ja keine Spielgenehmigung bekommen. War schon klar, als dann klar war, dass du dort nicht bleiben möchtest, dass du aber nach dieser Saison den SSC dann wieder verlässt, oder hätte es für dich vielleicht sogar die Möglichkeit gegeben, länger zu bleiben, unter anderen Umständen?
Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in Schwerin und also es war für mich nicht von vornherein klar, dass das nur ein Aufenthalt von der Saison ist. Was immer so ein bisschen im Hinterkopf war, dass ich gerne in der Nähe von meinem Lebenspartner sein möchte und dass er in diesem Moment, weil er eben noch jünger ist, noch nicht nach Deutschland zurückkehren wird, war absehbar. Von daher, es war jetzt nicht 100% sicher, dass ich nicht in Schwerin bleibe, aber die Chancen waren relativ groß, dass wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo zusammen hinzugehen, dass wir die auch nutzen würden.
Das, denke ich, ist absolut verständlich und nachvollziehbar. Jetzt sind wir doch schon wieder bei Schwerin angekommen und sprechen da doch noch ein bisschen kurz über die abgelaufene Saison. Es war ja dann auch recht kurzfristig im November dazugekommen. Wenig Vorbereitungszeit gab mit der Mannschaft. Wie schwer war es da reinzukommen in die Mannschaft, in das Team, sich da zu etablieren?
Ja, was es mir schwer gemacht hat, dass eben sehr viele Nationalspieler und der Nationalcoach da waren, also dass ich das System kannte und die Spieler, die quasi rechts und links neben mir standen, schon kannte und mich nicht erst auf neue Charaktere eingeladen möchte. Von daher hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, in die Mannschaft reinzukommen.
Und sportlich hat das ja auch alles von Anfang an eigentlich wunderbar funktioniert. Wir haben in der Sendung immer gesagt, dass wenn man wirklich Perfektionismus im Volleyball sehen will, muss man sich Schwerin anschauen. Ist das vielleicht auch eine Mentalität, die der Trainer mitbringt und die dann auch ihr Spielerinnen verkörpert habt, immer wieder diesen Perfektionismus irgendwie aufs Feld zu bringen?
Ja, wir haben sehr viel gearbeitet, sehr viel Abläufen gearbeitet und versucht zu perfektionieren. Natürlich ist das nie irgendwie möglich. Aber alle Spielerinnen waren eben auch so ausgerichtet und ausgewählt, dass man Lust hatte, daran zu arbeiten. Und das hat sich bemerkbar gemacht.
Das hat sich bemerkbar gemacht mit einer tollen regulären Saison und einer tollen Pokalsaison, die dann bis auf die letzten drei Sätze auch wunderbar für euch gelaufen ist. Das ist das vielleicht ein Wermutstropfen des Jahres in Schwerin, dieses DVV-Pokalfinale von Mannheim?
Ja, definitiv. Also wenn ich darüber nachdenke, ist es auch immer noch nicht verbunden. Wobei es natürlich geholfen hat, dass wir uns mit dem klaren Meisterschaftsfinale revanchieren konnten. Aber es ist immer noch schwer zu begreifen, was passiert ist und dass wir ein so sicher geglaubtes Finale noch gegeben haben.
Was passiert dann in so einem Moment? Ich war ja damals auch live vor Ort und habe mich gefragt, in dem Moment auch während der Reportage am Mikro, wie das passieren kann, dass das Momentum so dermaßen dreht. Und kann man da dann überhaupt noch gegensteuern, wenn man merkt, das Ganze dreht und jetzt bekommt der Gegner über Oberwasser? Oder
das war genau das Problem. Also es hat sich ja schon so ein bisschen im zweiten Satz angedeutet, den haben wir jetzt einen Satz bei mir liegen lassen. Und da hat Stuttgart gemerkt, da geht vielleicht noch was. Und da wir dann im dritten Satz nicht zugemacht haben, sind wir eher überrollt worden, als dass wir jetzt nochmal sagen konnten, wir müssen eigentlich gar nichts anders machen. Wir haben das Spiel so kontrolliert und das macht man einfach so weiter. Aber irgendwie hat keine Antwort bekommen.
Was gibt's in so einer Situation, mal unabhängig von dem konkreten Spiel, aber was gibt's in so einer Situation und gibt's überhaupt in so einer Situation Mittel und Wege, dagegen zu steuern? Man kann natürlich immer versuchen, die mit taktischen Auszeiten da nochmal mit was auf den Weg zu geben, aber ich als Außenstehender schätze ich das so ein, als dass das relativ schwierig ist, in so kurzer Zeit da die Köpfe reinzuwaschen.
Auch wenn ich auch versuche, weiß ja nicht, das erste Spiel in meiner Karriere war, das so gelaufen ist, mit unserem Mentaltrainer darüber zu sprechen, was man machen kann. Und er hat auch gesagt, da gibt es einfach keine pauschale Antwort, weil sonst würde sowas ja nicht mehr passieren. Manchmal kann es vielleicht gelingen durch ein Momentum, was man eben selber dann umdreht. Aber wenn man in so einem negativen Trend ist, ist es natürlich mental auch sehr, sehr schwierig, sowas aufzuhalten und umzukehren.
Dann möchte ich dich damit auch nicht weiter belasten. Ist jetzt auch schon eine Zeit her. Im Saisonverlauf hat euch das aber nicht wirklich geschadet. Also es ist dann weitergegangen. Ihr hattet nochmal eine Niederlage in Wiesbaden drin. Aber ansonsten seid ihr da relativ straight durch, marschiert zum Titel eigentlich. Hat euch das dann sportlich wirklich, also du sagtest vorhin, dich hat's beschäftigt auch jetzt immer noch ein bisschen oder ist es noch nicht voll überwunden. Aber wie habt ihr es geschafft, dass ihr das dann rein sportlich zumindest aus den Kleidern schütteln konntet?
Das Gold sicherlich eine relativ starke Bank auch noch hatten, also Auswechselspieler, die da helfen konnten. Ich war mental schon angeknackst nach dem Pokalfinale und musste erstmal zu meiner Form, Stärke oder Sicherheit auch zurückfinden. Und da war es eben wertvoll, dass aber jemand auf der Bank ist, der dann, wenn ich unkonstant war, meinen Platz übernehmen konnte und die nötige Qualität wieder aufs Spielfeld bringen konnte.
Das ist sicherlich auch ein Vorteil eures Kaders, extrem breit aufgestellt. Und das hat euch dann letztendlich auch zur absolut verdienten Meisterschaft geführt. Und im Finale dann die Revanche. Kitzelt dann das nochmal ein paar Prozentpunkte mehr raus, dieses unbedingt Revanche nehmen zu wollen für das Pokalfinale?
Definitiv. Alle waren heiß auf diese Spiele. Und es wurde natürlich ganz klar angesagt, wie das weiter abzulaufen war.
Und es hat funktioniert, das muss man an dieser Stelle sagen. Dann war es das schon mal, unser kleiner, feiner Rückblick. Der Teil, der so ein bisschen hin und her war, aber denke ich ganz launisch war, wo wir einige Themen untergebracht haben. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz kurzen Cut und dann geht's wirklich freie Schnauze, durcheinander geordnet um den Volleyball in Deutschland, über Mediatisierung und was es nicht alles gibt. Wunderbare Themen, die man da im Volleyball immer wieder auf den Tisch bekommt und über die man reden kann. Bis gleich.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.